2. Grenzenlos hören. Katholische Welt. Immer sonntags um 8 Uhr.
Man hätte meinen können, der liebe Gott persönlich lande in Altötting, als am 11. September 2006 Papst Benedikt XVI. In Deutschlands wichtigstem Marienwallfahrtsort per Helikopter einschwebte. Und der Pontifex sprach den 60.000 Gläubigen aus dem Herzen, als er, die schwarze Madonna von Altötting neben sich, die Bedeutung der Mutter Jesu immer wieder hervorhob.
Daheim sind wir, wo die Mutter des Herrn ist. Maria führt die werdende Kirche im Gebet an. Sie ist gleichsam die betende Kirche in Person. Und so steht sie mit der großen Gemeinschaft der Heiligen als deren Mitte noch immer vor Gott und bittet für uns.
Noch knapp 2 Jahre später hängt über dem Altöttinger Kapellplatz, der als achteckige Bühne zum Zentrum von Millionen von Wallfahrern gestaltet wurde, das Bildnis des Papstes auf einer übergroßen Leinwand von der Stiftskirche herab. Das Zitat darunter wirkt wie ein Werbeslogan.
Bei der Mutter sind wir immer zu Hause. Papst Benedikt XVI.
Im Innersten der Gnadenkapelle, dem legendären Oktogon, ist im ruhigen Alltag der wichtigsten deutschen Marienwallfahrtsstätte kaum ein Laut zu hören. Im mystischen Halbdunkel des schwarz gestrichenen, tempelartigen, achteckigen Raumes bewegen sich nur die Lippen der Betenden. In der Kapelle, die laut kirchlicher Darstellung das religiöse Herz Bayerns darstellt, herrscht die Atmosphäre tiefer Andacht. Ein Friede, dem man sich nur schwer entziehen kann. Alle Verehrung gilt einer kleinen, dunklen Frauenstatue, die selbstversunken ihr Baby betrachtet.
Hier scheint kein männlicher Gott oder sein menschgewordener Sohn im Mittelpunkt zu stehen, sondern ein geheimnisvolles weibliches Wesen, das im Volksmund seit Jahrhunderten die schwarze Madonna genannt wird. 1 Million Pilger zieht es pro Jahr in das Halbdunkel dieses kleinen Raumes. Unendliche Hoffnung auf Heilung und Segnung findet hier ihr Ziel. Außen im Arkadengang, wo Gläubige mit dem Maria-Hilf-Kreuz auf der Schulter nicht selten auf Knien über die Steinplatten rutschen, hängen hunderte von Votivtafeln, die von Wunderheilungen berichten.
Was geschieht da? Hier scheint eine Magie lebendig zu sein, die viel älter ist als die kirchliche Moderne. Der städtische Heimatpfleger von Altötting, Manfred Lerch.
Das heutige Gnadenbild kam in den 20er Jahren des 14. Jahrhunderts, also um etwa 1330, nach Altötting. Vorher war dieses Gnadenbild nicht da. Die schwarze Farbe wird bei uns hier immer erklärt damit, dass also hier der Kerzenruß sich ausgewirkt habe auf das Inkarnat, auf die Inkarnatsfarbe, also Fleischfarbe. Wenn diese Altöttinger schwarze Madonna, wie sie so genannt wird vom Volk, 1330 nach Altötting kommt, vermutlich aus dem burgundischen Raum, dann kann ich nur sagen, was vorher war, wissen wir nicht. Sie kommt her, sie hat nicht schwarze Madonna geheißen. Ob die damals noch frisch geschnitzt war, blass ausgesehen hat, das ist unbekannt.
Diese offenen Fragen hat Altötting mit den meisten der mehr als 100 Marienwallfahrtsorte gemein. Magische Orte der Heilkraft, ohne rationale Erklärung, doch für Millionen von Pilgern Orte der Anbetung, die der Kirche dienen und jedoch ein wenig suspekt sind. Maria, ob dunkel oder hellhäutig, ist eins der großen Geheimnisse im männerbeherrschten Christentum der letzten 2000 Jahre. Ist Maria nur die heilige Mutter eines göttlichen Sohnes? Oder gar ein Symbol weiblicher Göttlichkeit, eine Göttin selbst, eine Urmutter? Mythenforscher aus aller Welt haben begonnen, die geheimnisvollen Wurzeln der Marienverehrung zu entschlüsseln. Der australische Psychologe und Mythologe James Cohen ist einer von ihnen.
I'm talking about the semi-pagan activity that's also associated with Christianity.
Ich spreche dabei von halbheidnischen Praktiken, die mit dem Christentum zusammenhängen. Viele religiöse Rituale in Europa, und das reicht vom spanischen Sevilla bis nach Oberbayern, sind äußerlich mit dem Christentum verbunden. Was sie aber innerlich transportieren, sind heidnische Rituale, die eng mit der Mythologie der Landschaft verbunden sind und von der Kirche nur adoptiert wurden. Dabei geht es nicht um Liturgien oder Messen, sondern um die Verehrung von mit der Landschaft verbundenen mythologischen Figuren, denen man ein christliches Kleid angezogen hat. Unter dem christlichen Mythos liegt ein anderer verborgen. Der einzige Weg zu einer authentischen Begegnung mit dem Christentum liegt deshalb darin, die alten Mythen der Landschaft zu erklären, besonders in Deutschland.
Das ist starker Tobak für eine Kirche, deren historische Identität in Mitteleuropa mit der Missionierung vor gut 1000, mancherorts 1200 Jahren beginnt. Und es bedarf nicht weniger als einer detektivischen Aufarbeitung alter, uralter Sagen, Legenden, Märchen und Mythen, die bis in die graue Vorzeit zurückgehen und von ganz anderen religiösen Traditionen berichten. Der Schweizer Mythenforscher Kurt Derungs fasst zusammen, was die frühen christlichen Missionare vorgefunden haben mögen, als sie die dichten Buchenwälder Germaniens missionierend durchstreiften.
Die Missionare sind natürlich auf eine keltisch-römische Kultur gestoßen. Isis-Kult zum Beispiel oder Kybele-Kult war verbreitet oder Mithras-Kult und all diese Sachen. Sie trafen aber sicher auch auf keltische. Und ich denke aber, dass auf dem Lande sich diese keltischen und vor allem auch die vorkeltischen Vorstellungen länger gehalten haben. Und hier spielt eben die Ahnfrau, die Landschaftsahnin, eine sehr, sehr bedeutende Rolle. Und ein Mittel war eben hier, ein Gegenbild zu geben, indem man eben die Maria als Darstellung anbot. Und hinter der Maria stehen wiederum die Landschaftsahninnen. Auch während der Spätantike oder des frühen Mittelalters war diese Verehrung des weiblich-göttlichen noch so stark, dass eben Maria die einzige Möglichkeit war, in der Missionierung quasi das ins Christentum rüberzunehmen.
Doch als das Christentum sich hier verwurzelte, traf es nicht auf ein spirituelles Niemandsland. Ganz im Gegenteil, wie nicht nur die Landschaftsmythologie, sondern auch die moderne Matriarchatsforschung heute herausfindet. Seit der Jungsteinzeit hatten sich hier viel mehr komplexe und hochdifferenzierte Vorstellungen gebildet, in deren Mittelpunkt eine Schöpfergöttin stand, die eng mit der Landschaft verbunden war, sagt die Matriarchatsforscherin Heide Göttner Abendroth.
Die Urvorstellung ist die Universalität der Göttin als Universum, die kosmische Göttin. Und die andere Urgöttin ist die mütterliche Erde, Mutter Erde, ein Begriff, den wir heute noch haben. Die Erde, die alles Leben, das sie trägt, gebiert und ernährt. Diese Vorstellung von der Urgöttin hat sich dann differenziert. Man hat sich dann ein komplexeres Bild vom Universum gemacht, was in der Forschung das Drei-Stockwerk-Weltbild genannt wird. Das hatten ja noch die antiken Völker, oben Himmel, in der Mitte Erde und unten die Unterwelt. Und diese drei Zonen der Welt, sind ja auch spirituelle Zonen der Welt, stellten sie sich vor als von weiblichen göttlichen Kräften regiert, bewohnt, getragen oder geschaffen. Im Himmel ist es die lichte jugendliche Göttin, die Mädchengöttin, die alle Lichter bringt, das Licht regiert und das Licht schenkt. Die Erde und das Meer mit ihrer unerschöpflichen Fruchtbarkeit werden der Göttin als Frauengöttin in der Gestalt der schöpferischen Frau zugeordnet. Und die Unterwelt oder Anderswelt, die Andersphäre mit ihren Geheimnissen der Transformation von Leben in Tod und Tod zur Wiedergeburt, wird der alten Waisengöttin zugeschrieben, der Göttin des Todes und der Wiedergeburt, der Transformerin. Es sind aber eigentlich nicht drei getrennte Gestalten, sondern es ist einfach die Dreiheit in einer.
Wir wissen nicht, was vor 4000 Jahren tatsächlich für Zeremonien an jenem Ort gefeiert wurden, an dem heute die Glocken der Altöttinger Gnadenkapelle über der schwarzen Madonna läuten. Wir wissen nur, dass der langgestreckte Hügel, auf dem heute Deutschlands wichtigster Marienwallfahrtsort steht, schon lange vor unserer Zeitrechnung Menschen angezogen hat. Altöttings städtischer Heimatpfleger berichtet darüber hinaus von widersprüchlichen Sagen und Legenden.
Die Stelle, wo heute der Kapellplatz ist, die ist archäologisch untersucht, geht zurück auf die Hallstattzeit, da war eine Siedlung der Hallstattzeit, geht noch weiter zurück auf Gruben aus der Zeit des Endes der Steinzeit, also Endneolithikum, wo die Bronzezeit beginnt. 2000 vor Christus in etwa ist der Kapellplatz besiedelt. Die Siedlungsspuren zeigen natürlich hier, dass hier unmittelbar an unserer heiligen Kapelle die Menschen der Vorzeit ihre Häuser bauten. Wir haben die Pfostenreste gefunden. Es gibt eine alte Sage, die sogenannte Rupertus-Sage, nach der der Mönch Rupertus aus Salzburg, der heilige Rupertus, dieses Madonnenbild nach Altötting gebracht habe und dort in die Nische eines Vorläufertempels, eines heidnischen Tempels, dort in die Nische eingesetzt habe. Aber das ist also im Bereich der Sage. Wir kommen hier nicht weiter, weil es einfach von unseren Urkunden her nicht mehr möglich ist, da eine Aussage zu treffen.
Offiziell kam die wunderwirkende Madonna erst 500 Jahre später als Rupertus, nämlich 1320 hierher, in Zeiten von Pest und Krieg. Was vorher wirklich war, ist unbekannt. Doch es liegt nahe, dass das Volk in Phasen großer Not auf bewährte alte Glaubensvorstellungen zurückgriff. Vielleicht erinnerte die dunkle Statue die erst oberflächlich christianisierte Bevölkerung an die vertraute Göttin von Transformation und Wiedergeburt. In Zeiten tödlicher Epidemien waren die Menschen wohl nur mit einer solchen Symbolik bei der Stange zu halten. Die städtischen Chroniken zumindest vermerken, dass der alte Glaube nur schwer zu überwinden war.
Dokumente verweisen in Altötting auf einen keltischen Quell- und Baumkult rund um eine tausendjährige Linde, die 1674 Non nisi murmuri populum, nicht ohne das Murren des Volkes, gefällt wurde. Alte Stiche zeigen darüber hinaus ein früheres Altarbild mit zwei heiligen Frauen, links und rechts von der dunklen Madonna, für Mythologen ein Hinweis auf Bezüge zur archaischen dreifaltigen Göttin. Zahlreiche alte Votivtafeln an der Gnadenkapelle zeigen das Bild einer Kröte, uraltes Symbol der dunklen Erdkräfte von Tod, Umwandlung und Geburt. Und eine fast vergessene Altöttinger Sage berichtet davon, wie drei heilige Fräulein oder Nornen, so nannte man die germanischen Schicksalsgöttinnen, auf dem Pilgerweg kurz vor dem Ziel in die Erde einbrachen und verschwanden. Vielleicht ein verschlüsselter Hinweis auf das Verschwinden des alten Glaubens. Der Mythenforscher Kurt Derungs zumindest ist sich sicher, dass es sich bei der Altöttinger Madonna um ein Symbol der vorchristlichen schwarzen Göttin handelt.
Wenn man den ganzheitlichen Aspekt dieser alten Ahnfrauen ansieht, dann rutscht eigentlich so der Unterweltsaspekt, also der schwarze Aspekt, dort wo Leben entsteht und dort wo das Leben wieder zurückkommt, in die schwarze Madonna hinein. Und diese schwarze Madonna nimmt ganz klar auf diese ganzen Erdgöttinnen-Thematik Bezug, also auf die Göttin der Unterwelt, dort wo die Quellen herkommen. Es gibt ja auch interessante Sagen von dieser Altöttinger Maria, dass sie ein Kind, das ertrunken sei, dass sie das wieder ins Leben zurückbrachte. Also all diese sogenannten Wunder, da stecken auch immer wieder mythologische Hinweise dahinter. Diese schwarze Madonna ist doch recht vielschichtig und komplex. Sie kann als Tiersymbol wie der Kröte erscheinen. Sie kann in einer Dreiheit erscheinen, wie die Sage berichtet. Sie kann nicht nur auf die Unterwelt Bezug nehmen, mit ihrer schwarzen Farbe, sondern sie kann die Welt an sich verkörpern in ihrer Dreiheit.
Stimmt diese These, dann erscheint die Verehrung der schwarzen Madonnen, die es 20-mal in Deutschland und zigfach in Europa gibt, historisch und symbolisch in einem völlig neuen Licht. Passau, Niederbayern im 21. Jahrhundert. Vom Klosterhügel auf dem Maria-Hilf-Berg fällt der Blick auf die malerische Stadt und den Zusammenfluss von Donau, Inn und Ilz. Das Tuckern der Ausflugsdampfer und die Geräusche der Stadt tönen herauf, nur mal unterbrochen von den Glocken des Wallfahrtsklosters des Paulinerordens auf dem Berg.
Wir wissen nichts von den Ritualen, die vor 6.000 oder 10.000 Jahren hier gefeiert wurden, aber man darf davon ausgehen, dass der heutige Aussichtshügel vor dem Kloster schon damals ein heiliger Platz war. Wo Flüsse sich trafen, entstand ein Dreieck, das dem Schoß der Göttin glich und Fruchtbarkeit versprach. Von hier aber war sichtbar, wie sogar drei Symbole der Göttin zusammenflossen. Das weiße Gletscherwasser des Inn als Analogie der weißen jungen Himmelsgöttin, das rötlich-lehmige Wasser der Donau als Symbol der reifen, erotischen Erdenfrau und das dunkle Torfwasser der Ilz aus dem Bayerischen Wald als Symbol der weisen Alten. Hier, wo die drei symbolisch beladenen Flüsse sich trafen, wurde für die Menschen der Vorzeit aus der dreigestaltigen Göttin wieder die eine. Wahrscheinlich nannte man den Fluss nicht Donau, sondern Danaue oder die Aue der Dana, ganz wie jene dreigestaltige matriarchale Gottheit, die von Kreta kommend sich über das Schwarze Meer und den großen Fluss hinauf verbreitet hatte.
Wenn der Klang der nahen Glocken den Betrachter wieder in die Gegenwart ruft und zum Rundgang in die Wallfahrtskirche einlädt, dann wartet auf ihn dort etwas Erstaunliches. Denn das berühmte Altarbild des Malers Lukas Cranach ist dreigeteilt. Rechts zeigt sich eine junge Maria mit ihren Eltern in schneeweißem Kleid. In der Mitte die erwachsene heilige Mutter mit Kind in leuchtend rotem Tuch und links die alte Frau, ganz in Schwarz, trauernd über ihrem gekreuzigten Sohn. Da sind sie wieder, die Farben des Flusses, die drei Farben der Göttin. Und draußen vor dem Kirchlein noch die Figur der Anna Selbtritt, Kind, Mutter und Alte. Wie hieß die Mutter von Maria? Anna? Dana? Dana? Donau? Ist der Mythos gegenwärtig? Für Heidegöttner Abendroth ist die Antwort eindeutig.
Von dem Namen her kann man das sagen, denn ich meine auch die Ana, das ist dasselbe uralte Wort. Ana heißt schlicht Mutter. Das ist die alte Muttergöttin. Und Dana, das ist wie dasselbe wie mit einem Artikel davor gesetzt. De Ana, dann haben sie es wieder. Der jungscheinliche Zusammenhang, der reicht von Indien bis hierher und da findet man diesen Namen höchst verbreitet. Das Christentum hat natürlich in der Anna, der Mutter der Maria, sowas konserviert. Mittels dieser Hochstilisierung der Mutter Jesu und einschließlich der Großmutter Jesu, der Anna, hat man dann versucht, die ganzen alten Göttinkultplätze zu überlagern und damit auch zu besetzen.
Tatsächlich soll schon Papst Gregor der Große im 6. Jahrhundert seine Priester gebeten haben, weder die heidnischen Tempel niederzureißen, noch die religiösen Vorstellungen des gewöhnlichen Volkes zu bekämpfen, sondern beides zu verchristlichen. Und niemand bot sich dafür mehr an, glaubt der Mythenforscher Kurt Derungs, als die christliche Gottesmutter.
Maria selber tritt in die Fußstapfen der Naturahninnen. Also mit dem Stein, mit Bäumen, es gibt sehr viele Marienbäume, mit Quellen, mit ganzen Landschaften, mit Hügeln, Heiligenberg, Bogenberg in Bayern. Wenn natürlich Maria dann solche Orte übernimmt, wird sie quasi selber zur Naturgöttin. Sie ist dann nicht mehr die biblische Maria. Für das hält man sie offiziell, aber sie wird dann eigentlich die Maria des Volkes oder eine Naturahnin selber. Also sie gleicht sich diesen vorchristlichen Ahnfrauen an und diese waren dann aber auch mit dem Mond verbunden, also mit dem Mondsymbolismus. Und dementsprechend sieht man dann auch Maria sehr oft auf dem Halbmond dargestellt. Sie wird ja auch als Stella Maris, also als Stern sogar beschrieben. Also Maria hat im Verlauf der Kulturgeschichte sehr viele Attribute und Symbole von alten Landschaftsahnen integriert. Zum Teil direkt, ähnlich im Symbolismus, teilweise mit neuem Inhalt.
Und so wurden der alte Volksglaube, die alten Namen und Gebräuche von den frühen christlichen Missionaren geschickt genutzt, um die Göttinnen und heiligen Naturwesenheiten erst zu verkleiden, dann umzuwidmen und schließlich zu entmachten, indem sie fiktionalisiert ins Reich der Märchen, Sagen und Legenden abgeschoben oder gar dämonisiert wurden. Die alte mitteleuropäische Göttin Holle wurde als Herrin der Unterwelt verteufelt, ihr Erdschoß, der mit der ständigen Wiedergeburt verbunden war, etymologisch gar zur Hölle und damit zum Ort ewiger Verdammnis. Zeitgleich lebte sie als domestizierte Großmutter im Märchen der Frau Holle fort. Doch die alten Mythen waren nie ganz vergessen, nur verdrängt. Nicht auszuschließen, dass man mit Hilfe Marias immer dann auf die alten Symbole zurückgriff, wenn die Missionierung gefährdet war.
Und die archäologische Forschung zeigt, dass die alten heiligen Orte in vielen Fällen buchstäblich überbaut wurden, um der religiösen Verehrung ein neues Ziel zu geben. Meistens sind die Fundamente des alten Glaubens zerstört, geschleift, eingemauert. Manchmal aber sind Spuren sichtbar, für jene, die sie sehen wollen.
Wir sind hier in Bethenbrunn. Wir stehen hier direkt vor dem sehr schönen Marienbrunnen mit der Säule in der Mitte. Maria thront über dem Brunnen, Maria mit Kind auf einem Halbmond. Der Vorplatz von der Kirche von Bethenbrunn ist praktisch ein alter Wasserkultplatz, wenn man mal so sagen will. Und darum heißt eben Bethenbrunn. Wir haben hier nicht nur einen Quellkultplatz, sondern auch einen Steinkultplatz. Und dieser alte Kultstein ist glücklicherweise hier erhalten geblieben. Etwas Seltenes. Oft wurden diese alten Steine zerschlagen oder sie wurden eingemauert oder sonst irgendwie weggeschafft. Hier wurde dieser alte, altehrwürdige Stein aufgehoben und in die Seitenmauer hineingemauert. Und glücklicherweise auch die besondere Seite dieses Steines ist zugänglich. Und wir sehen, dass er ein ganz rötlicher Stein ist. Aber hier haben wir eine Öffnung, eine lange Schlitzöffnung, wenn man so sagen will. So eine rechte oder linke Hand kann man hier sehr gut hineinhalten. Man sieht auch ein bisschen, dass es abgeschliffen ist. Da wurde schon nachgeholfen oder man berührt das immer noch.
Im kleinen Örtchen Bethenbrunn weiß niemand mehr etwas über die mythologische Bedeutung dieses Steins.
Für den Schweizer Mythenforscher Kurt Derungs hingegen, der solche Schlitzsteine überall in Europa gefunden hat, spricht der rote, blank polierte Stein in der Marienkirche symbolisch Bände.
Die Beten werden sowohl im Wasser, aber auch im Steinkult verehrt. Und ich vermute sehr stark, dieser wunderbare, sehr schöne rötliche Kultstein stellt die Bet oder diese Ahnfrau selber da. Also sie verkörpert sich eigentlich in diesem Stein und diesen länglichen Schlitz hier, wo man die Hand hineingeben kann, ist natürlich ganz deutlich der weibliche Schoß dieser Ahnfrau, dieser Landschaftsahnin, dieser Steinahnin, die sich hier verkörpert. Und die Leute, das Volk sah hier ihre Ahnfrau dargestellt, anwesend, kamen hierher, sahen ihre Öffnung, ihren Schoß und haben entsprechend diesen Stein verehrt und als etwas Sakrales betrachtet. Dass man von dort her wieder Segen sich erhofft, dann auch die Kinderherkunft, all das verweist nochmals auf den Schoß des Lebens hin. Also ich denke, dass wir hier eine gelebte Spiritualität vorfinden, die einmal sehr, sehr verbreitet war, nicht nur in Europa, sondern weltweit.
Doch ob Kinderwunsch oder Heilung, der Kontakt zur archaischen Ahnfrau der Landschaft schien noch so gefragt gewesen zu sein, dass der alte Findling nicht einfach entfernt werden konnte. Und so mauerte man ihn ein. Geliebt ist die Spur in die Vorzeit von den kirchlichen Autoritäten jedoch nicht. Auf den modernen Postkarten, die der Besucher kostenlos aus der Wallfahrtskirche mitnehmen darf, ist der Findling einfach wegretuschiert.
Für die Mythenforscher, die das Puzzlebild archaischer Religiosität in jahrzehntelanger Fleißarbeit zusammentrugen, ist der Fall ziemlich klar. Sie sprechen von einem zweifachen Marienbild, der offiziellen Mutter Gottes der Kirche und dem inoffiziellen Urmutterglauben des Volkes, der lange Zeit in Maria die alten Göttinnen weiterverehrt hat. Kurt Derungs ist sogar davon überzeugt, dass das Christentum bei unseren Vorfahren kaum eine Chance gehabt hätte, sich durchzusetzen, wenn Maria nicht bereitgestanden hätte. Die Religiosität jedoch, die bis heute aus dieser Überformung entstand, hält er für ebenso gespalten wie das Bild der Maria. Hier, so glaubt er, muss die Mutter Gottes, die an den Wallfahrtsorten bei schon so vielen Gläubigen Heilung beförderte, selber heilen.
Ich denke, dass man dann am Ort in einer schizophrenen Situation lebte. Man hatte quasi die offizielle Schicht und man hatte die subkulturelle Tradition. Und in diesem Zwiespalt leben wir heute noch. Und was unsere Aufgabe ist, eigentlich diese Sache zu befreien, zu rekonstruieren und die ursprünglichen Spiritualitäten und Mythologien wieder aufzudecken, damit sie nicht wieder missbraucht werden, sondern dass man sie aufdeckt und auch ihre Vielseitigkeit und ihre direkte Naturzugänglichkeit wieder zeigt. Gewinnen tun schlussendlich alle, weil der Ort selber wieder eine gewisse Würde und Substanz bekommt und auch die Leute, die an solche Orte gehen, eine Substanz bekommen, die ihnen ein anderes Bewusstsein schenkt, in einem gewissen Sinne, dass sie hier viel auf älteren Dingen stehen.